Gelobt sei der Name Jesu Christi. Erlauben Sie mir, Sie einzuladen, kurz aufzustehen, um dem Wort Gottes Respekt zu erweisen. Und ich möchte eine wohlbekannte Passage lesen, aber um es frisch vor Augen zu haben, möchte ich sie dennoch nochmal lesen. Lukas Kapitel 15. Wir beginnen mit den Versen 11 vom Gleichnis vom verlorenen und wiedergefundenen Sohn und lesen dann bis zum Vers 24. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung und hier erzählt Jesus dieses Gleichnis folgendermaßen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger herum. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf dem Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist nun wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Amen. Sie können sich wieder setzen. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Der segne Pastor Slebutz, die gesamte Leiterschaft der Gemeinde. Die Familien, die heute die Kinder zur Segnung bringen. Ich freue mich für euch alle, Gesichter, die ich lange Zeit gekannt habe und kenne. Und ich freue mich besonders auch für die Familie von Nicola und von Imam, unsere internationale Community. Ich freue mich sehr, schöne Erinnerungen, schöne Momente. Wir durften gemeinsam Momente erleben, zu sehen, wie Gott euer Leben verändert hat, wie ihr zum Herrn gefunden habt, wie Gott euch Familien geschenkt hat. Und nun, Kinder, Haus voller Kinder, Gott segne euch alle. Ich möchte heute ganz kurz in der wenigen Zeit, die wir haben, über etwas Bestimmtes sprechen. Es wird bei der Kindersegnung sehr viel über die Mütter oft gesprochen und es sind die Mütter, die die Kinder austragen. Sie haben die schwere Zeit der Schwangerschaft, sie müssen durch die Geburt gehen, sie kümmern sich um die Kinder und sie sind dort. Und oft in den rumänischen Gottesdiensten, wir pflegen das nicht mehr zu machen, wird auch manchmal über die Mutter gesungen. Gut, ich als Vater denke mir oft, wir bleiben ziemlich am Weg stehen. Aber ich möchte über die Tatsache reden, dass die Väter sehr, sehr wichtig sind. Die Väter sind sehr, sehr wichtig. In Amerika gab es eine Studie letztes Jahr und es wurde eine Studie über die Krise der abwesenden Väter, so wird die Krise genannt. Es gibt 17,5 Millionen Kinder in Amerika, die wachsen ohne Vater auf, sei es biologischen, sei es Stiefvater oder Adoptivvater. Das heißt, jedes vierte Kind in den Vereinigten Staaten wächst ohne Vater auf. Jedes vierte Kind wächst ohne Vater auf. Und diese Statistiken, die gemacht wurden, besagen, dass diese Kinder, die ohne Vater aufwachsen, große Folgen für ihr Leben erleben. Und zwar, es ist statistisch gezeigt, dass diese Kinder ein höheres Risiko haben, zu verarmen, Verhaltensprobleme aufzuweisen. Ungefähr jedes zweite Kind von ihnen bricht die Schule ab, die Chancen, kriminell zu werden, die Chancen, drogenabhängig zu werden, die Chancen, im Kindesalter zu sterben, die Chance, vergewaltigt zu werden oder jung schwanger zu bleiben, sind viel, viel höher. Das heißt, die Gesellschaft, auch die Psychologie, sieht immer mehr, Die Rolle des Vaters ist sehr, sehr wichtig. Die Anwesenheit des Vaters ist sehr, sehr wichtig. Und nun in unseren Kreisen und auch oft sagen wir, wir sind doch da. Wir pflegen es doch und ich sehe hier Kinder mit Mutter und Vater. Es gibt eine Krise, die wir auch unter uns haben, und zwar oft eine Mentalitätskrise. Und zwar, dass es Väter gibt und wir oft Väter sind, die anwesend abwesend sind. Meine Rolle als Mann ist es, Geld nach Hause zu bringen, mich um das materielle Wohl zu kümmern und meine Frau, die oft mit den Kindern zu Hause ist und auch Mutterschutz ist und in Österreich haben wir jetzt die gesegnete Zeit, dass sie fast 2 Jahre bleiben können, die kümmert sich darum. Falsch. Mehr denn je brauchen unsere Söhne, unsere Töchter die Väter. Ich möchte heute aber auf den Vater schauen, der eigentlich unser Modell ist, weil es gibt ja viele Modelle. Was ist der ideale Vater? Ist mein Vater der ideale Vater gewesen? Ist der Pastor der ideale Vater? Jesus bringt hier ein Gleichnis und möchte eigentlich aufzeigen, wie Gottes Herz die Menschen sucht. Die nahe sind, die weit sind. Aber gleichzeitig schildert hier und zeigt hier die Bibel und spricht Jesus über Gott und symbolisiert ihn eigentlich als Vater. Und da habe ich mir gedacht, weil ich selber Vater von 2 Söhnen bin, die wie 2 Dynamitstangen sind, und einer Tochter, die nach 2 Söhnen wie Dynamit, auch sie ist Dynamit, ich wirklich Anweisungen brauche, was es heißt, Vater zu sein. Und ich möchte, dass wir auf Gott schauen, und wenn Sie zum ersten Mal heute hier sind, möchte ich Ihnen Gott als Vater näher bringen, ein paar Eigenschaften von ihm, die vielleicht Ihnen in der Beziehung mit Gott oder zu Gott, wenn Sie noch nicht wirklich persönlich kennen, helfen wird, aber auch für uns alle, die hier Väter sind, es uns hilft als Inspiration, vom besten aller besten Väter zu lernen. Und das ist Gott selbst. Wir schauen in dieses Gleichnis und wir sehen hier diesen Vater, der anscheinend reich war, viel gehabt hat. Er hat auch 2 Söhne gehabt. Und eines Tages sagt der jüngere Sohn, weißt du was, Vater, in anderen Worten, mir reicht es, hier bei dir zu Hause zu sein. Deine Prinzipien, deine Mentalität, deine Gedanken, deine Art und Weise, wie du das Leben und die Welt siehst, gefällt mir nicht. Aber dein Geld will ich haben. Das Erbe bekommt man eigentlich, nachdem der Vater tot ist. Aber weißt du was, für mich bist du eigentlich tot. Ich möchte mein Geld haben und ich hau ab. Stellen Sie sich das mal vor. Ist auch eine Beleidigung ins Gesicht. Und was ist die Reaktion des Vaters? Meine wäre wahrscheinlich anders gewesen. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Er bleibt total gelassen. Ich hätte hier vielleicht ein wenig Aggressivität erwartet, ein wenig Empörung erwartet, ein wenig ein Wortgefecht, zumindest eine Verhandlung, warte kurz, du bist bei mir zu Hause, was soll das? Wenn es dir nicht gefällt, dann bleib wenigstens hier, bis ich sterbe und dann machst du, was du willst. Aber solange ich lebe, machst du, was ich dir sage. Nein. Ich sehe einen Vater, der die Fassung nicht verliert. Einen Vater, der die Fassung nicht verliert. Und das ist das Herz Gottes. Er verliert nicht die Fassung. Wir machen so viel Blödsinn. Haben Sie keinen Schmarrn im Leben gemacht? Sie müssen mir nicht beichten. Gott weiß es und ich weiß es. Ich kenne meinen Schmarrn. Wir haben so viel Dreck gemacht. Auch wenn wir am Sonntag so heilig hier sitzen, schön angezogen sitzen. Gott ist derjenige, der uns genau kennt, was wir gemacht haben. Er weiß, wie viel Dreck am Stecken wir gehabt haben. Aber ich sehe hier einen Gott, der als Vater gelassen bleibt. Nichts bringt ihn aus der Fassung. Nichts nervt Gott. Nichts macht Gott, dass er seine Fassung verliert. Er bleibt in Kontrolle. Und das ist eine so große Sicherheit für uns. Weil oft haben wir den Moment, wo vielleicht der Gedanke kommt, dass wir vielleicht Gott suchen wollen oder dass es vielleicht einen Gedanken zu Gott gibt, da denken wir oft, der Weg zu Gott ist so weit weg. Oft sind es die großen Kathedralen, sei es in Rom und wo auch anders, die eigentlich zeigen wollen, wie groß, wie immens, wie heilig Gott ist und wie mickrig und klein wir sind. Und dass wir uns eigentlich ihm überhaupt nicht nähern können. Aber die Tatsache ist, dass was du gemacht hast, wo du stehst im Leben, Gott nicht aus der Fassung bringt. Wir als Christen haben oft Sünden, wo wir sagen, ho, hu, pfui, weg hier. Mit diesen Menschen wird Gott nicht arbeiten können. Das ist ein langer Weg, das ist schwer. Wissen Sie was? Für Gott gibt es keine schweren Sünden. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Für Gott gibt es nicht keine Fälle, wie die Ärzte sagen, tut uns leid, medizinisch gibt es keine Hoffnung. Gott verliert nicht die Fassung. Für Gott ist kein Fall zu schwer. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht die Depression, vielleicht die Ängste, vielleicht dein Schuldbewusstsein, das du hast. Für Gott ist nichts zu schwer. Wissen Sie warum? Weil Gott hat die Lösung. Es regnet draußen und ein Freund, Pastor, der heute Abend in Brunn predigen müsste, hat mir geschrieben, dass in Klosterneuburg die Autos schon auf der Straße schwimmen. Und er wird es nicht schaffen zum Gottesdienst. Sie mussten auch den Gottesdienst in Klosterneuburg heute in der Früh abbrechen. Aber in der Bibel steht, dass als die Sintflut kam, wo war Gott? Er war auf seinem Thron. Er verlierte nicht seine Fassung. Durch Jesus Christus hat Gott die Lösung gebracht. Und er kennt schon die Lösung für dein Leben. Er bleibt gelassen, er liebt dich, er macht dir die Tür vor der Nase nicht zu und er lädt dich ein, dass du zu ihm kommst. Nun, die Anwendung für uns als Väter. Und ich spreche es selber zu mir. Es ist so leicht, die Fassung zu verlieren. Sie sind süß, wenn du sie im Krankenhaus auf den Arm nimmst. Sie sind süß, wenn du sie nach Hause bringst. Sie sind süß, wenn du sie einmal wickelst. Wenn sie aber 10-mal in der Nacht aufwachen und schreien, dann wird es langsam zu einer Süß-Sauersoße. Sie wachsen und wenn sie dann ihr erstes Lieblingswort entdecken, das oft nicht Mama oder Papa ist, sondern Nein, Nu, dann wird wieder das Süße zu Süß-Sauer. Und sie wachsen heran. Und oft ist es so, dass wir Väter sehr, sehr oft unsere Fassung verlieren und wir nennen es oft heiligen Zorn. Aber die Bibel zeigt uns, dass die Fassung zu verlieren eine Sünde ist. Dass Zorn nicht die Gerechtigkeit Gottes arbeitet. Dass Gott standhaft ist, voller Liebe, den Frieden bewahrt und wir als Väter, als Ehemänner dort wandeln müssen. Wir haben oft ein falsches Bild von Männlichkeit. Ein Mann, der fleißig arbeitet, ein Mann, der in die Arbeit geht und viel Geld verdient, ein Mann, der Karriere macht, ist ein echter Mann, sagen wir. Wissen Sie, was Gott sagt? Ein Mann, der Karriere macht, viel Geld macht, fleißig ist, nach Hause kommt, aber verliert seine Fassung, ist aggressiv, ist ein Kind. Er beherrscht sich nicht selber. Auf der letzten Liste von der Frucht des Geistes steht was? Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist in Gottes Augen kein echter Mann, ist noch ein Kind. Wir glauben oft, ich komme in die Gemeinde, ich predige, ich faste zweimal die Woche, ich bete Schwefel und Feuer, das Wort Gottes, aber ich verliere zu Hause meine Fassung. Meine Heiligkeit ist billig. Ich habe keine Selbstbeherrschung. Vielleicht war es das, was den Sohn dazu gebracht hat, wieder nach Hause zu kommen. Er hat gewusst, mein Vater, als ich ihm ins Gesicht gespuckt habe, er ist standhaft geblieben. Hätte der Vater gesagt, geh, nimm mein Geld, aber mein Angesicht wirst du nie wieder sehen, er wäre nie wieder gekommen. Aber da war der Vater, der die Ruhe bewahrt hat. Der war der Vater, der auch in Krisensituationen die Ruhe bewahrt hat. Und das war der Ankerpunkt, der den Sohn wieder nach Hause gebracht hat und gewusst hat, mein Vater verliert nicht die Fassung. Mein Vater ist standhaft. Seine Prinzipien, sein Herz hat sich nicht verändert. Lasst uns vom Vater lernen. Aber es geht auch weiter und wir haben hier eine zweite Charakteristik. Der Sohn ging, aber als er zurückkam, sah ihn der Vater schon von Ferne, sagt die Bibel. Ich weiß nicht, wie weit er war, aber es war kein Zufall, dass der Vater hinausging, um den Kälbern etwas zu bringen und zufällig sah er den Sohn. Ich glaube, da war eine Erwartung. Ich glaube, dass der Vater draußen war und es war sein Ziel zu schauen. Warum? Weil der Vater hat niemals die Hoffnung verloren, mit Geduld zu warten, dass der Sohn nach Hause kommen wird. Dass der Sohn nach Hause kommen wird. Und die zweite Charakteristik des Vaterherzes ist, dass es ein Herz voller Geduld und voller Hoffnung ist. Ein Herz, das voller Geduld wartet. Weißt du, dass Gott auf dich wartet? Ich bin aber Atheist. Schön für dich, Gott wartet trotzdem. Aber ich bin schon so lange weit weg von Gott und ich ignoriere Gott. Gott wartet auf dich. Mein Bruder hat sich vor drei Jahren erst zum Herrn bekehrt und er war sehr, sehr hart. Ist in der Gemeinde aufgewachsen, 14 weggegangen, wollte von Gott nichts wissen. Zwischen uns gab es nur den Kontakt, dass wir biologische Brüder sind und mehr nicht wirklich. Und er hat niemals gesagt, dass er an Gott glaubt, dass er Gott sucht, dass er Gott will, dass er irgendetwas mit Gott zu tun haben möchte. Als er durch eine Krise seines Lebens zu Gott gefunden hat, sagte er mir: Ruben, es waren Momente da. Es waren Momente da, wo ich genau gewusst habe, dass Gott zu mir spricht. Ich sage mal, hier beim deutschsprachigen Gottesdienst, und wir haben hier, er hat seinen Freund mitgebracht, wie ironisch oft Gott ist. Er hat einen Freund gehabt, er kam auch aus einer Pfingstgemeinde, wollte damit Gott nichts zu tun haben. Sein Freund fand zu Gott und er suchte eine Gemeinde in Wien. Und mein Bruder hat ihn mitgebracht, hat gewusst, sein Bruder ist hier in der Gemeinde und es gibt einen deutschsprachigen Gottesdienst. Und er kam mit und mit dem Gebet hat er gesagt: Ich sah hinter mir rechts eine Löwengestalt. Und diese Löwengestalt sprach zu mir über ein Detail in seinem Leben, das passieren wird und der gehorsam sein muss. Und er hat gesagt: Ruben, ich habe gewusst, dieser Löwe ist Jesus Christus. 2-3 Mal war das. Er hat an Gott nicht geglaubt. Ich weiß nicht, ob er atheistisch war. Aber Gott sprach zu ihm und Gott gab nicht auf, ihn zu suchen. Schau in dein Leben hinein. Ist mir egal, ob du katholisch bist, evangelisch bist, pfingstlich bist, orthodox bist. Gott hat kein Problem mit diesen Sachen. Gott sucht dich. Er sucht keine Religion. Und in deinem Leben gibt es Momente und jeder Mensch hat Momente, wo er sagt: Weißt du was? Ich glaube nicht, dass das Zufall war. Da war etwas in meinem Leben. C.S. Lewis sagte, es war auf einmal, er war Atheist, Professor in Oxford, und sagte, es war in mir auf einmal eine Sehnsucht nach etwas. Die Sehnsucht ist Gott. Du hast alles, du hast eine gute Karriere, du hast eine schöne Frau, einen schönen Ehemann, dir geht es gut, du hast Ansehen, aber irgendwo ist eine Sehnsucht nach etwas, was du nicht beschreiben kannst. Gott sucht dich. Gott sucht dich. Und Gott wartet auf dich. Und er wartet auf dich, wie auch die Erzählung war von meinem Bruder von über 60 Jahren. Gott wartet auf ihn. Gott suchte ihn. Gott gab nicht auf. Und durch die Schicksalsschläge des Lebens hat Gott seine Güte gezeigt. Durch die Probleme deines Lebens, wo dich vielleicht Eltern aufgegeben haben, Freunde aufgegeben haben. Gott hat dich nicht aufgegeben. Und er sucht und wartet auf dich. Was für ein Vaterherz. Nun sind wir dran, liebe Väter, zu lernen. Wie gern würde ich meinem Sohn sagen: Jan, benimm dich in der Schule, du bist in der ersten Klasse, und hör auf die Lehrerin. Und er sagt: Yes, Sir, ja, Vater, werde ich machen, ich gehe. Vergiss es. Es wiederholt sich 100 Mal, musst du was sagen deinen Kindern. Du musst 50.000 Mal wiederholen. Immer dasselbe und dasselbe und dasselbe. Und es ändert sich nichts. Und da sagst du: Oh, es reicht schon, wir geben auf. Nein, nein. Gott ruft uns, ein Vaterherz zu haben, so wie Gottes Herz ist. Er wartet, hat Geduld. Hat Geduld im Gebet nicht aufzugeben. Hat Geduld in der Lehre nicht aufzugeben. Und er sät den Samen der gesunden Lehre. Und er investiert in die Kinder. Und er bringt ihnen bei. Und er erklärt ihnen wieder. Und er ist ein Vorbild wieder. Die Kinderzeit hindurch. Die Pubertät hindurch. Die Jugendzeit hindurch. Bis all, was wir gemacht haben, Frucht bringt. Wir geben so schnell auf. Ich habe vor einigen Jahren geprägt über die Tatsache, dass wir nicht mehr zum Mackey gehen und aussteigen, sondern beim Drive-Thru bestellen, weil wir keine Zeit haben. Jetzt machen wir nicht mal das. Wir haben eine App, wir bestellen und wir holen ab, wenn es fertig ist. Alles muss jetzt und sofort sein. Und wenn es geht, soll uns die anderen die Gedanken lesen, bevor wir noch den Wunsch aussprechen, dass Gott uns erhört, die Menschen das tun, was sie wollen. Nein, so spielt es nicht. Geduld, Langmut, wieder eine Frucht des Geistes, die wir haben müssen. Die Zeit verfliegt, aber ich habe eine Ausrede. Die Bibel auf Deutsch ist länger als die rumänische, weil auf Deutsch wird immer mehr Wörter verwendet, um dasselbe zu erklären. Also entschuldigt mich auch meine Botschaft, dass ich mehr Worte verwende im Deutschen als im Rumänischen, weil es einfach Deutsch ist. Aber ich werde nicht eure Geduld testen, auch wenn ich das predige, dass wir es haben müssen. Ja? Das war jetzt nicht eine Anspielung drauf. Aber der dritte Gedanke ist, wenn der Sohn zurückkommt, sehen wir noch einen Einblick in das Herz des Vaters. Und zwar, als er ihn sieht, rennt er ihm entgegen und voller Mitleid fiel er um den Hals des Sohnes und küsste ihn und er nimmt ihn auf. Wissen Sie, das ist ein unvorstellbares Bild für die damalige Zeit. Ein Mann, ein Patriarch, rannte nicht. Das war demütigend. Dieser Sohn kam nicht aus einer Douglas-Parfümerie und hat gesagt: Ich mache eine warme Dusche, ich ziehe meinen Armani-Anzug an, ich nehme ein Bleu de Chanel-Parfum und ich gehe zum Vater, damit er mich sieht. Er war bei den Schweinen. Und zwischen Schweine und nach Hause kommen, glaube ich, gab es nicht eine Dusche. Seine Kleider waren zerfetzt, aber ich glaube, sie rochen auch sehr schlecht. Und wenn Sie die jüdische Kultur ein bisschen kennen, Schweine sind unrein. Und Schweine müsste sowieso unrein. Und er roch danach wahrscheinlich. Und der Vater fällt um den Hals, hat voll Mitleid mit ihm, küsst ihn und nimmt ihn an. Ist ein Herz voller Gnade. Ein Herz, das nicht abrechnet. Ein Herz, das nicht nachtragend ist. Ein Herz, das die Rehabilitation sucht. Gott ist voller Gnade. Und wissen Sie, was diese Gnade besteht? Hier steht, er bat um Vergebung. Der Vater sieht es nicht mal als notwendig zu sagen, Sohn, ich vergebe dir. Das war für ihn selbstverständlich. Gnade bedeutet Vergebung. Und diese Vergebung bringt Gott durch Jesus Christus, damit alle, die zu ihm kommen, ihm glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. In der Buße, in der Hingabe, dass er uns vergeben kann und er tut es. Aber es war nicht nur Vergebung, was Gnade bedeutet, sondern hier Vers 22 sagt, dass er ihm ein neues Gewand und einen Ring auf den Finger gegeben hat. Dieser Ring bedeutet Verbindung. Das heißt, du gehörst wieder zu mir. Die Beziehung ist rehabilitiert. Du bist mein Sohn. Du bist nicht der Verschwender, der Weggelaufene. Du bist mein Sohn. Gott rehabilitiert uns und Gnade bedeutet, dass wir mit ihm eine Beziehung haben können. Nicht durch Intermedium von dem Klerus, nicht durch das Eingreifen von anderen. Nein, wir dürfen persönlich durch Christus eine Beziehung zum Vater, zu Gott haben. Aber es bedeutet auch Veränderung. Ich predige heute keine billige Gnade. Komm zu Gott und lebe weiter, wie du möchtest. Nein, echte Gnade verändert dich. Die Gnade lehrt uns. Und hier steht über den Sohn, er war tot und er lebt wieder. Er war verloren, ich habe ihn gefunden. Und die Bibel sagt uns, dass alle, die wirklich Gott kennengelernt haben, es gibt diesen Spruch, komm zu Jesus, wie du bist. Aber ich möchte den zweiten Teil sagen, das ist Gnade. Du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Aber wissen Sie, was der zweite Teil der Gnade ist? Niemand, der zu Christus gekommen ist, bleibt, wie er war. Die Gnade verändert dich. Sie erneuert dich. Sie gibt dir den Statut als Kind Gottes und auch den Charakter eines Kindes Gottes. Aber das tat nicht der Stock Gottes, das tat nicht die Boshaft des Vaters, das tat die Gnade des Vaters. Liebe Väter, und ich komme zum Schluss und entschuldige mich für meine Überminuten. Unsere Kinder müssen in uns die Gnade Gottes sehen. Kinder werden nicht tun, was wir ihnen sagen. Kinder werden das sein, was sie in uns sehen, dass wir sind. Wenn wir wollen, dass die Gnade Gottes in ihnen wirkt, müssen sie die Gnade Gottes in uns arbeiten sehen. Wir müssen uns sehen, dass wir vergeben können, dass wir rehabilitieren. Ja, Strafe bedeutet auch Gnade. Ich habe jetzt keine Zeit zu sagen, aber in der Bibel, wir sagen oft, in der Bibel hat Gott doch bestraft, in der Bibel hat Gott geschlagen. Wissen Sie was? In der Bibel, auch in der Offenbarung, die Strafe Gottes ist Gnade. Ich habe in der Offenbarung geschaut und gesehen, was soll das? 23 Kapitel und Schwefel und Drachen und Ungeheuer und Bitterkeit und Probleme und Unheil. Warum das Ganze? Gott schließt das Evangelium ab und sagt, so, es kommt das Gericht. Ihr geht dorthin, ihr geht dorthin. Warum macht sich Gott die Mühe, in der Endzeit noch Gerichte, noch Kelche auszugießen, noch Unheil zu bringen? Wissen Sie warum? Es ist Gnade, die Chance umzudrehen. Die Chance zu sehen, dass wir falsch sind und Gott richtig liegt. Wenn nicht in guten Zeiten, dann in schweren Zeiten. Wenn nicht im Reichtum, dann wenigstens in der Armut. Wenn nicht in der Gesundheit, wenigstens in der Krankheit. Aber Gottes Gnade ist da. Und das müssen die Kinder nun sehen. Ein Herz, das an Prinzipien hält, aber voller Gnade und Liebe ist. Gott möge sie alle segnen. Gott möge alle Mütter segnen, weil dasselbe zählt auch für sie. Und der Herr möge alle Väter der Gemeinde segnen und uns alle. Amen.